Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Der Literaturwissenschaftler Willi Jasper ist Jahrgang 1945, war in der APO aktiv, hat dann einen publizistisch-akademischen Berufsweg eingeschlagen. Zuletzt war er Professor in Potsdam. Ein Schwerpunkt seiner Forschung war die deutsch-jüdische Geschichte. Immer wieder hat er aber auch besonders politisch profilierte deutsche Schriftsteller in den Blick genommen, etwa Ludwig Börne und Heinrich Mann. Und beide tauchen nun erneut auf in Willi Jaspers neuem Buch Faust oder Mephisto, Europas Intellektuelle, eine aktuelle Krisengeschichte. Willi Jasper ist am Telefon. Guten Morgen, willkommen in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, guten Morgen.
Gleich zu Beginn unterstreichen Sie das Aktuelle mit dem Kapitel Europa unter dem Brennglas der Pandemie. Und hier, Herr Jasper, versagen Ihrer Meinung nach die Intellektuellen wie die Politik. Warum denn? Allenthalben lesen wir doch Artikel, Essays, hören intellektuelle Meinungen Sonderzahl.
Naja, die Krise Europas unter intellektuell zu definieren, ist nicht ganz einfach. Deswegen habe ich dazu 13 Kapitel benötigt. Und ich fange mit der aktuellen Situation an, als Beispiel. Nämlich auf die Frage, wie er die Corona-Krise einschätze, hat der prominente Philosoph Jürgen Habermas vor kurzem geantwortet, dass könne man sagen, dass so viel Wissen über unser Nichtwissen und über den Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen, gab es noch nie. Hier zeigt sich doch ganz deutlich die Ratlosigkeit gegenüber den Ursachen und Folgen einer weltweiten Katastrophe. Zweifellos ist die aktuelle Pandemie etwas Neues, aber auseinandersetzen muss man sich mit der Geschichte schon, auch wenn es für Intellektuelle nicht einfach ist. Bereits vor mehr als 3000 Jahren gab es dokumentierte Epidemien in Zentral- und Südasien. Und seitdem wiederholten sich Seuchenkatastrophen immer wieder, auch in Europa. Und bei all diesen Katastrophen ging und geht es aber nie nur um medizinische Probleme, sondern generell um ökologische, ökonomische, soziale und politische Ursachen und Folgen. Und der griechische Ökonom und Politiker Yannis Varoufakis erklärte, dass sich die Welt mit der Corona-Krise nicht wirklich verändert habe. Vieles komme nur jetzt deutlicher zum Vorschein. Das Virus sei eine Art Vergrößerungsglas für schon länger existierende gesellschaftliche Probleme. Doch nicht nur der krasse Widerspruch zwischen Arm und Reich werde durch diese Pandemiefolgen sichtbar, sondern auch das Fehlen einer intellektuellen Öffentlichkeit, vor allem in Europa. Und er meint, die Europäische Union dürfe nicht weitermachen wie bisher, sonst drohe ihr Untergang.
Herr Jasper, wenn uns jetzt Klaus Leggewi zugehört hat, ja, bedeutender deutscher Intellektuelle, würde der jetzt verächtlich schnauben und Sätze wiederholen, die Sie auch zitieren in Ihrem Buch, Herr Jasper. Und zwar, nichts sei abgeschmackter als die Frage, warum schweigen die Intellektuellen? Sie unterstellt, dass sie früher mutiger waren, Zola, Adorno, Sartre, Foucault, und dass ihre Wortmeldungen in einer veränderten Ökonomie der Probleme eher als Aufmerksamkeit nichts mehr bringen. Zitat Ende. Ja, Herr Jasper, waren Sie denn früher mutiger, die Intellektuellen, und haben Ihre Wortmeldung denn wirklich dann etwas gebracht für eine tatsächliche Veränderung der Verhältnisse?
Naja, das Problem ist, dass wir sowohl die Intellektuellen als auch Europa, in dem sie leben und mit dem wir uns beschäftigen, definieren müssen. Das ist nicht so einfach. Ich bin der Auffassung, dass die intellektuelle Geschichte in Deutschland besonders widersprüchlich und konfliktreich war. Und deswegen auch der Titel bezieht sich ja auf Faust und Mephisto. Denn in Goethes Faust gibt es ja eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Gestalten, die also bis heute sehr aktuell ist. Viele Germanisten glaubten, das Thema ist vorbei. Ich habe mich vor Jahren schon mal damit beschäftigt. Und 2018 beispielsweise war ein unglaublicher Kongress in München mit Tausenden von Teilnehmern und unglaublichen Thesen, die alle darauf hinausläufen, dass die faustische Überhöhung noch nicht vorbei ist.
Aber Herr Jasper, ja, ich meine, dieses urdeutsche Gespann, ja, von diesem Duo leiten Sie ja gewissermaßen ab, wie deutsche Intellektuelle seit Goethe und Lessing gewissermaßen verfasst sind. Was bringt aber denn dieses Figurenpaar zum Vorschein? Also der Strebende, der sich bemüht, und der Geist, der stets verneint. Zwei Seelen in einer Brust, in der deutschen intellektuellen Brust? Oder wie müssen wir das verstehen?
Naja, es gab diese Lektüre von Goethes Faust, konzentriert sich bei den meisten Lesern ja auf Faust. Das ist die deutsch-nationale Identifikationsfigur. Wir erinnern uns daran, dass selbst in Schützengräben im Krieg wurde darin gelesen und auswendig gelernt. Und Mephisto hat offensichtlich die Rolle des jüdischen Intellektuellen eingenommen. Weil das Wort, wenn wir mal die französische Version nehmen, kam ja aus der Auseinandersetzung mit jüdischen Geistesgrößen. Und ganz offensichtlich ist vor allen Dingen in Deutschland der Widerspruch zwischen Faust und Mephisto auch ein Widerspruch zwischen deutschem Nationalismus und jüdischem Geist. Und das ist ein Thema offensichtlich bis heute.
Wenn Sie jetzt aber mit diesen beiden Figuren auch durch die europäische Geistesgeschichte streifen, und da tauchen natürlich auch die bedeutenden Figuren auf, die großen Debatten, Zola mit der Dreyfus-Affäre als Geburtsstunde des europäischen Intellektuellen, Heinrich Mann mit seinem Engagement während des Ersten Weltkriegs. Was kann man denn aus diesen ja heute literaturhistorisch schon klassisch gewordenen Kontroversen für uns noch ableiten oder noch lernen für eine Diagnose unserer Intellektuellen?
Ich glaube, dass man sehr viel aus der Geschichte lernen kann und muss. Weil einfach nur der Blick auf den Medienwandel, der also auch die intellektuelle Tätigkeit verändert hat, reicht nicht aus. Und da gibt es Figuren, beispielsweise den nannten Heinrich Mann, der hatte ja vor kurzem seinen 150. Geburtstag. Und das wurde nicht überall wirklich beachtet. Und Heinrich Mann war beispielsweise ein deutscher Intellektueller, der bewusst in einer Zeit, als das Wort Intellektueller in Deutschland jüdisch, einen jüdischen Hauch hatte und nicht ausgesprochen wurde, hat er das genannt. Und selbst hat er die jüdische Existenz als militanten Humanismus definiert. Und das ging also von vor allen Dingen im Exil, also thematisch hat er sich schon vor dem Ersten Weltkrieg und dann danach mit beschäftigt. Aber im Exil nach 1933 gab es eine Verbindung von Geist und Politik, an dem er sehr stark beteiligt war. Und da gibt es auch noch eine Politikerfigur, mit der habe ich mich auch beschäftigt, Willy Brandt. Der hat ihn damals in der Volksfront-Diskussion im Pariser Hotel Lutetia kennengelernt und ist eigentlich bis zu seinem Lebensende von ihm beeindruckt gewesen und hat sich ganz offensichtlich auch an Heinrich Manns Volksfront-Thesen orientiert. Und das gibt es heute. Heute gibt es ganz offensichtlich nicht mehr diese Verbindung zwischen Geist und Politik. Wenn wir jetzt mal angucken, was gestern wurden präsentiert, neue Kandidaten der Parteien. Und jetzt nehme ich mal die Grünen, Annalena Baerbock. Das Programm, was sie aufstellte, konnte ich nicht erkennen. Sie hat kein Programm. Und ganz offensichtlich fehlt dort der geistige Einfluss, der bei der Gründung der Grünen mal vorhanden war.
Herr Jasper,
Rudi Dutschke gehörte beispielsweise dazu und Rudolf Barrow.
Wir könnten jetzt auch, glaube ich, ein Kapitel aufschlagen, Heinrich Böll und Günter Grass und Willy Brandt. Aber ich möchte noch mal, Herr Jasper, so auf Ihren latenten Vorwurf in diesem Buch kommen, der mir oft nicht so ganz gepasst hat. In dem Sinne, dass also es immer sehr leicht ist, den deutschen oder den europäischen Intellektuellen vorzuwerfen, sie würden eben an den entsprechenden kritischen Punkten schweigen oder sie hätten nichts zu sagen. Ich meine, es gab zum Beispiel einen gemeinsamen Aufruf vieler deutscher Geistesschaffender ziemlich genau vor einem Jahr, die sich für eine gemeinsame Verschuldung Europas ausgesprochen haben. Die Corona-Bonds, da waren Eva und Robert Menasse dabei, Caroline Emke, Klaus Leggewie, Hartmut Rosa, Christoph Ranzmeier und. Zwei Jahre zuvor gab es eine ähnliche Initiative für eine Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union. Also das sind doch eigentlich wirklich Initiativen für Europa von deutschen Intellektuellen. Zählt das alles nichts für Sie?
Das zählt schon. Ich habe sie auch erwähnt, aber sie dringen nicht durch. Sie bedeuten nicht, auch alle, die unterschrieben haben, bei dem sind offensichtlich auch nicht an der Herstellung des Textes beteiligt gewesen. Und irgendwie dringt es aber nicht durch. Und wo ist das aufgefallen? Und nehmen wir doch mal die Situation jetzt. Wo ist eine Stimme der Intellektuellen, die wirklich ganz klar und deutlich versucht, den Weg zu weisen und Einfluss zu nehmen? Also ich kann sie nicht finden.
Aber
Sloterdijk zum Beispiel, ja.
Aber dann könnte man wirklich äußere nochmal das Beispiel von Willy Brandt heranziehen. Das schreiben Sie in Ihrem Buch, dass es hier mal gelang, in der Ära Willy Brandt in den frühen 1970er Jahren so diese Spaltung zwischen Politik und Geist zu überbrücken. Und die entsprechenden intellektuellen Namen, die sind da klar, Günter Grass, Heinrich Böll, man sprach vom Gewissen der Nation. Heute weiß man, Herr Jasper, dass Willy Brandt sich genervt verleugnen ließ, wenn Günter mal wieder am Telefon war. Und als Heinrich Böll 1971 damals freies Geleit für Ulrike Meinhof forderte, Sie erinnern sich da auch dran, war die Stimmung im Bonner Kanzleramt aber sowas im Keller. Ich meine, im Nachhinein ist es fast ein bisschen so eine romantische Schau. Früher war es mal schöner, aber war im Grunde nicht immer Krise zwischen Politik und Geist. Und gehört das eigentlich nicht auch zum Wesen, dass es da eben keine Einheit gibt?
Naja, sicherlich gibt es das schon immer. Und die Einheit wird es eigentlich in harmonischer Weise nicht geben. Aber die Frage ist, besteht denn keine Möglichkeit, dass Intellektuelle geistigen Einfluss ausüben? Selbst wenn der Politiker dann genervt den Hörer beiseite legt. Oder, und das ist irgendwie schlecht zu erkennen. Selbst Macron, der ja in Frankreich, der ja von viel Didier Ribon, also von Jüngern und intellektuell verachtet wird von anderen wie Finkielkraut hoch eingeschätzt. Und Finkielkraut hat beispielsweise die Kritik von Sloterdijk an Macron heftig zurückgewiesen, weil Sloterdijk gesagt hat, in Deutschland läuft alles ganz gut, bloß in Frankreich nicht, bezogen auf Macron. Und kam auch eine Auseinandersetzung. Und ich denke, dass selbst in Frankreich, wo man nicht sagen kann, dass Macron von intellektuell direkt beeinflusst ist, ist dennoch die geistige Diskussion in der Politik entwickelter als bei uns.
Ich bin mir sicher, Herr Jasper, dass Ihr Buch dazu beitragen wird, weiter darüber zu diskutieren. Es ist wirklich eine anregende und gerade durch die historischen Vergleiche eine sehr, sehr hilfreiche Lektüre. Ich danke Ihnen hier im Deutschlandfunk Kultur, Herr Jasper, für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Alles Gute Ihnen und Faust oder Mephisto, das Buch von Willy Jaspers, Europas Intellektuelle, die aktuelle Krisengeschichte, ist im Dietz Verlag erschienen mit 184 Seiten für 22 €.